Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 16. September 2024. Am nächsten Mittwoch, ich habe es im Schweizer Programm schon ausgiebig dargelegt, hoher Besuch in Zürich, Altbundeskanzler Gerhard Schröder zu Gast bei der Weltwoche im Grand Hotel Dolder. Sie können sich noch anmelden. Wir haben ein paar zusätzliche Stühle da in den großen Vortragssaal gestellt. Ich werde mich mit ihm rund zwei Stunden unterhalten über ein Leben in der Politik und auch ein Leben in der Bundesrepublik des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein unglaublicher, beeindruckender Aufstieg hat dieser Politiker hingelegt. Aufgewachsen in einer Baracke. Vaterlos, der Vater im Krieg gefallen in Rumänien, die Mutter in sehr prekären finanziellen Verhältnissen, doch Gerhard Schröder, offensichtlich hochbegabt in der Schule und auch ein ambitionierter Fußballspieler, hat dann seinen Weg gemacht. Er hat mir mal gesagt, ich musste für alles kämpfen im Leben, mir ist nichts geschenkt worden. Und mir hat dieser Kanzler, damals als ich in Deutschland gearbeitet habe, sehr imponiert, vor allem auch durch seine Agenda-Politik, mit der er die Grundlagen geschaffen hat für einen Wirtschaftsbooster, für einen Wirtschaftsboom, der ja dann auch seiner Nachfolgerin Angela Merkel, die ja gewaltige Zustimmungsraten hatte ursprünglich, daran wollen sich viele Deutsche nicht mehr so gerne erinnern, aber ja, da haben eben die deutschen Wähler doch die Verantwortung zu tragen. Frau Merkel, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, hat dann eben angefangen, Dummheiten zu machen. Kernkraftausstieg, dann diese Flüchtlingspolitik der frivolen Leichtfertigkeit, die Grenzen zu öffnen, und dann hat sie vor allem angefangen, Teile ihrer Bevölkerung zu diffamieren, quasi als eben rechtsextrem und wie auch immer abzustempeln als Nazis, anstatt mit den Bürgern das Gespräch zu suchen. Der große Dialog, das große Interview mit Gerhard Schröder am nächsten Mittwoch hier in Zürich. Ich freue mich sehr darauf, auf diese Wiederbegegnung. Das ist übrigens das Buch, das er damals geschrieben hat, seine Memoiren «Entscheidungen, mein Leben in der Politik» bei Hoffmann und Campe, übrigens sehr gut geschrieben, ein Geschichtsbuch aus der Wirklichkeit und aus der allerersten Hand, nach wie vor sehr, sehr lesenswert. Der Bürger, der überfahren wird von der Obrigkeit, das ist für mich, wenn ich nach Deutschland blicke, das ganz große Thema, und das unterscheidet vielleicht die Bundesrepublik am deutlichsten von der Schweiz. Bei uns sind die Politiker gezwungen, durch die direkte Demokratie, durch unseren Staatsaufbau, die Interessen der Bürger stärker ins Zentrum ihres Wirkens zu stellen. Die direkte Demokratie, also dass wir auch nach den Wahlen die Politiker kontrollieren können mit Initiativen und Referenden, das ist wie ein Damoklesschwert. Bei uns wissen die Gewählten, und ich war ja selber mal Mitglied des Parlaments, wir wissen, da wissen wir einfach, alle vier Jahre wird da abgerechnet. Du stehst die ganze Zeit unter Beobachtung. Und in unserem Parlament müssen sich die Politiker immer fragen, komme ich mit diesem Gesetzesantrag durch oder wird das im Volk Widerstand auslösen? Wird da jemand Unterschriften sammeln dagegen? Gibt es eine Volksinitiative, ein Referendum dagegen und so weiter? Das heißt, die Mitbestimmungsmöglichkeiten oder die Entscheidungsbefugnisse, die Volksrechte, anders ausgedrückt, die Volksrechte sind nirgends so stark ausgeprägt wie in der Schweiz, wie in der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Wir haben ja mehr Abstimmungen, als es in anderen Ländern Wahlen gibt seit ihrer Gründung. Also das ist unglaublich, was für eine Dichte und was für eine intensive Volksbeteiligung wir haben. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich politisch informieren muss, dass man à jour sein muss. Viele Schweizer kennen sich zum Teil besser aus, ist mir aufgefallen, etwa mit Belangen der Europäischen Union, als die Deutschen. Und viele der Diskussionen, die sie jetzt haben, die jetzt so vehement aufbranden in der Bundesrepublik, ja, diese Diskussionen, die führen wir in der Schweiz schon seit vielen, vielen Jahren. Mich erinnert das an die 90er Jahre, zum Beispiel die Migrationsdebatte. Die ging bei uns schon damals los, und zwar sehr, sehr intensiv. Und auch die EU-Debatte, die ganze Frage der Finanzierung der EU, das sind Dinge, die eben in der direkten Demokratie nicht so leicht unter dem Deckel gehalten werden können. Und in der Schweiz reicht's nicht, wenn die Politiker einfach sagen, ja, wenn du anderer Meinung bist als ich, bist du ein Nazi. Das würde man lieber nicht sagen, weil sonst kommt es dann bei den nächsten Wahlen oder bei der nächsten Volksabstimmung knüppeldick zurück. Das haben die Schweizer gar nicht gern, wenn sie da von oben herab so herrenreiterlich, reitpeitschenknallend zurechtgewiesen werden. Und ich glaube, das ist das ganz große Thema in Deutschland heute. Man muss einfach die Bürger ernst nehmen. Und viel ernster, als das heute der Fall ist. Auch mit Brandmauern zum Beispiel nimmt man den Bürger nicht ernst. Weil Brandmauern sind das Gegenteil von Demokratie. Brandmauern sind die Monumente der Arbeitsverweigerung der Politik. Denn Politiker, die hinter einer Brandmauer sich verstecken und sagen, wir arbeiten nicht, zum Beispiel eine CDU mit der AfD zusammen, ja, die verhindern ja eine bürgerliche Politik. Und das verstehen wir in der Schweiz überhaupt nicht, dass eine CDU, die ja das größte Interesse haben müsste, eine neue, eine bürgerliche, eine liberal-konservative Politik zu machen, mit dem Vorsitzenden Friedrich Merz, der ja genau mit diesem Versprechen angetreten ist, ja, dann musst du dir doch die Option offen halten, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Nicht in jeder Frage. Es gibt ja auch große Meinungsunterschiede, zum Beispiel was den Krieg in der Ukraine angeht, da darf man dann auch wieder anderer Meinung sein, aber sicherlich ist die Nähe der CDU zur AfD viel, viel grösser als zu einer SPD oder zu einem Bündnis Sarah Wagenknecht oder zu den Grünen. Und bei der FDP weißt du ja auch nicht so genau, in welche Richtung sich die entwickelt. Die ist auch sehr stark vom Zeitgeist erfasst worden. Im Moment kämpft sie parlamentarisch wieder einmal ums Überleben, was ja zeigt, dass diese zum Teil so wohlformulierten Slogans eben bei der Bevölkerung nicht verfangen. Deutschland braucht mehr direkte Demokratie, braucht mehr Bürger, braucht mehr, die Bürger müssen einfach ernster genommen werden. Die werden meines Erachtens viel zu sehr da überfahren. Die werden eben nicht in der Art und Weise berücksichtigt, wie das im Grunde der Fall zu sein hätte. Und all diese Adjektive, die jetzt da kursieren und auch als Entschuldigung und Rechtfertigung für die Brandmauern benutzt werden, ja, die Rechtsextremen, man müsste mal einen Vergleich machen zwischen den politischen Positionen eines Franz Josef Strauß und einer Alice Weidel oder eines Alexander Gauland der AfD. Und da würde ich mal einfach so aus der Hüfte heraus formulieren, vermutlich stehen Gauland und Weidel links von einem Franz Josef Strauß, der von sich mal gesagt hat, rechts von mir gibt es nur noch eine Wand oder Genghis Khan oder wie lautete damals die Formulierung. Also hier sind die Koordinaten mächtig durcheinandergewirbelt worden und die Politik ist da in einem heillosen Theater gefangen. Und deshalb wäre es eigentlich umso wichtiger, hier die Interessen der Bürger wieder stärker zu gewichten. Dies die Diagnosen, die Beobachtungen zum Wocheneinstieg hier aus der Schweiz. Wir haben ja eine Wahlwoche wieder vor uns. In Brandenburg geht's ja dann am nächsten Sonntag in die Entscheidung. Wenn CDU und AfD zum Duell aufeinandertreffen, das ist das Thema in den Medien. Nach meiner Beobachtung sind die Brandmauern da auch etwas in den bürgerlichen Zeitungen am Bröckeln. Die Welt etwa wartet auf, Ulf Poschardt, der Chefredaktor der Welt am Sonntag und auch der Welt, er wartet auf mit einem großen Interview mit Alexander Gauland. Das ist auch etwas Neues und das ist ein gutes Zeichen, dass man sich anfängt, mit dieser Partei auseinanderzusetzen. Die Verleger haben auch gemerkt, wir können nicht gegen 30% der Deutschen anschreiben, die auf Vorrat diffamieren. Also Sie sehen, es bewegt sich etwas. Wir haben letzte Woche mit dem Holger Friedrich gesprochen, dem sehr erfolgreichen Verleger der Berliner Zeitung. Das sind doch grossartige Entwicklungen, die Sie in Deutschland haben. Sie haben Portale wie News, andere, die da mit scharfer Rhetorik auf Missstände hinweisen. Für mich ein schönes Erlebnis da bei Julian Reichelt in der Sendung zu sein, die das sehr, sehr professionell machen. Also das sind für mich eigentlich alles Lichtblicke. Es bewegt sich etwas bei aller Verkrampftheit und all diesem politischen Gutmenschgetue, das sie da immer noch haben. Was ich allerdings nicht so recht nachvollziehen kann, jetzt vor allem auch auf der Seite der bürgerlichen Journalisten, ist dieses ewige Grünen und Linken Bashing. Ja, ich bin jetzt auch kein Linker, ich bin auch kein Grüner, wobei ich würde sagen, ich bin durchaus grün, aber wenn sie bei mir an der Oberfläche kratzen, dann bleibt es grün. Da kommt nicht irgendwann dunkelrot heraus, wie das bei den meisten anderen Grünen da der Fall ist. Aber man kann ja einem Grünen und einem Linken nicht zum Vorwurf machen, dass er grün oder links ist. Das wissen wir ja, was dann kommt, wenn du sie die Grünen und die Linken wählst. Und deshalb muss man sich eben genauer überlegen, was man wählt. Und das ist dann wiederum mein Appell an die Deutschen, an den Wähler. Ich meine, du kannst nicht einfach so tun, als hätte das alles nichts mit dir zu tun, was in den letzten 20, 30 Jahren da an politischen Fehlweichenstellungen passiert ist. Da trägt die deutsche Bevölkerung, der Wähler trägt die volle Verantwortung. Und dessen muss man sich bewusst sein. Denn nur wenn du dich dessen bewusst bist, wenn du sagst, ich bin eben auch schuld, wenn die Falschen gewählt werden, weil ich zum Beispiel bei den Wahlen nicht mitgemacht habe, ja, dann bist du überhaupt erst in der Lage, beim nächsten Mal entsprechend einzugreifen. Die Demokratie, die Politik ist zu wichtig, als dass man sie einfach den Politikern überlassen darf. Das ist hier die ganz entscheidende Erkenntnis. Chip-Hersteller, der tiefe Fall von Intel. Das habe ich mir auch rausnotiert. Warum? Weil es mir zeigt, eine interessante Entwicklung. Ich war ja kürzlich in China und China macht gewaltige Fortschritte bei der Chip-Produktion. Das ist ja ein geopolitisches Ringen. Es gibt ja auch den Chip-Krieg, so hat man das auch schon bezeichnet, in einem berühmten Buch. Taiwan, auf der westlichen Seite natürlich eingebettet, ist ein sehr starker Chip-Produzent. Die Amerikaner mit Intel präsent und eben China, auch Russland da noch zurückgefallen. Aber wenn Sie jetzt mit Industriellen sprechen, dann sagen die Ihnen, vor allem seit den Sanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika gegen China, geben die Chinesen doppelt so viel Gas und in technologischer Hinsicht machen die gewaltige Fortschritte. Und wir müssen einfach etwas vom hohen Ross herunterkommen hier im Westen, meine Damen und Herren, dass wir da immer nur mit so mäkelnder Überheblichkeit, mit so selbstgerechter Arroganz, mit der selbstgerechten Arroganz der großen Entfernung auf diese Chinesen herabschauen, die in vielerlei Hinsicht, nicht alles, aber in vielerlei Hinsicht manches besser machen als wir. Und wir brauchen mehr von der Demut, die einst die Chinesen an den Tag gelegt haben, Ende der 70er Jahre, als sie in den Westen gereist sind, um zu schauen, wie macht ihr es da. Wir müssen auch da etwas über unsere Brandmauer hinwegsteigen, beziehungsweise die Brandmauer allmählich im Boden versenken, um wieder auf Augenhöhe auf die Chinesen und auf andere zugehen zu können. Um Konflikte nicht einfach ausufern zu lassen und aufzublähen, sondern Konflikte, die es ja gibt und Meinungsverschiedenheiten, die man da dann bereden und bereinigen muss. Ja, und natürlich gibt es in China Menschenrechtsthemen, die uns nicht behagen. Es gibt Menschenrechtsprobleme in China, aber ich wage auch hier zur Mäßigung zu raten. Und ich warne vor jeder Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit. Denn das, was der Westen China angetan hat, in vergangenen Jahren, in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten, ist nicht über alle Zweifel erhaben, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und anstatt da die Chinesen immer lauthals anzuprangern, muss man diese Dialoge eben so führen, wie man mit Freunden spricht, wenn man die auf einen Fehler aus eigener Sicht aufmerksam macht. Da geht man auch nicht vor die ganze Weltgeschichte und macht eine öffentliche Anprangerung. Das geht nicht, das ist der falsche Weg und da müssen wir uns anders aufstellen, da müssen wir eben auch etwas in uns gehen und diese Arroganz ablegen. Nicht verschweigen, nicht diese Probleme nicht zur Kenntnis nehmen wollen, selbstverständlich, aber ich denke, im Dialog, im offenen Gespräch und eben nicht in dieser Schauprozess, eben Gutmenschen, Selbstproduzierungs, Egozentrik, da kommen wir nicht weiter, meine Damen und Herren. Unterschätzen wir China nicht und unterschätzen wir auch die Chance nicht, die China für uns, für den Westen, für Deutschland, für die Schweiz bedeutet. Und da glaube ich auch an den Westen. All diese Brandmauerkonstrukteure, da diese Brandmaurer, die haben sich ja längst aufgegeben. Die scheinen gar nicht mehr an die eigene Stärke, an die Stärke der eigenen Kultur, an die Innovationskraft des Westens, der freien, offenen Gesellschaft, die man zwar immer beschwört, aber gar nicht lebt, an diese Innovationskraft zu glauben. Aber China ist ein Land, das aufgrund seiner ganzen Geschichte natürlich ein viel autoritäreres System haben muss als wir. Und ich bewundere, was sie trotzdem zustande bringen. Das System müssen die Chinesen bewältigen. Das kann ich nicht von außen da steuern. Damit müssen sie selber zu Rande kommen. Aber was ich sagen kann, ist, dass in einem Land, das stärker top-down regiert wird wie China, ist eben der Innovationsprozess erschwert. Und wir haben offenere Gesellschaften. Und anstatt unsere Stärken an die zu glauben und die wahrzunehmen, arbeiten wir daran, selber die Freiheit und die Offenheit einzuschränken. Das ist gefährlich. Also wir müssen hier unsere Stärken wieder ins Zentrum rücken und uns darauf besinnen. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär im großen Gespräch, wir hätten mehr tun können, um den Krieg in der Ukraine zu verhindern. Ja, zum Beispiel, indem man die NATO nicht entgegen den russischen Warnungen immer weiter an die russische Grenze ausgedehnt und erweitert hätte. Und dass man vielleicht die Russen, die Interessen der Russen etwas ernster genommen hätte. Eben auch da ist man einfach über die Köpfe hinweggegangen und glaubte, damit durchzukommen. Mit den Atombombenstationen, diesen ABMs, diesen Anti-Ballistic Missiles, diesen Raketenabwehrstationen, die allerdings im Handumdrehen zu Angriffsstationen umgerüstet werden können und für die Russen immer eine Bedrohung dargestellt haben, genauso wie es umgekehrt für die Amerikaner der Fall wäre, wenn die Russen oder die Chinesen mit solchen Atomraketen immer näher an die US-Grenzen rücken würden. Das ist ja offensichtlich. Und auch da, mir behagt nicht diese Überheblichkeit. Und das heißt ja nicht, dass ich deswegen alles richtig finde, was die Russen machen, oder alles falsch, was die NATO macht oder die Amerikaner. Aber man muss doch auch hier zu einer sachlichen Diskussion auf Augenhöhe zurückkommen und weg von diesem Schwarz-Weiß-Moralismus, der ja gewissermaßen auch schon eine Brandmauer darstellt, für viele überhaupt noch in Berührung zu kommen mit der Wirklichkeit. Also Jens Stoltenberg, ja richtig, wir hätten einiges und mehr tun können, zum Beispiel eben die NATO-Osterweiterung hier nicht in dieser Art und Weise in Gang zu setzen. Und vielleicht noch ein Wort an die Adresse all jener Zuschauer, die mir vielleicht aus Polen zuschauen oder aus dem Baltikum. Ich habe doch vollstes Verständnis, dass diese Länder aufgrund ihrer Erfahrung sich aus der sowjetisch-russischen Knute befreien wollten und dass sie deshalb auch dieses NATO-Versprechen angenommen haben. Das ist doch komplett unbenommen. Das kritisiere ich gar nicht. Aber als NATO, als Vereinigte Staaten von Amerika, hast du eben auch eine Verantwortung, wenn du dich schon sozusagen als Krone der Schöpfung und der Zivilisation betrachtest, ja, dann musst du auch entsprechend handeln. Dann kannst du eben nicht in diesem kalten Kriegsmodus sozusagen, ja, heißhungrig auf gewisse geopolitische Vorteile, die du da einheimsen kannst, einfach deine Militärallianz immer weiter expandieren. Da musst du eben auch, wie das die großen Staatsmänner des 20. Jahrhunderts noch erkannt haben, da musst du eben auch die Interessen des anderen ernst nehmen. Da musst du eben auch die Russen an den Tisch holen und sagen, wie können wir das gemeinsam lösen? Ihr müsst ja auch verstehen, uns, das hat man nicht gemacht. Das ist der große Fehler, aber leider von solcher Problemanalyse sehe ich da wenig. Stoltenberg ist natürlich der Meinung, man hätte schon viel früher, viel härter, viel konfrontativer sein müssen. Das sind alles diese Nostalgiker des Kalten Kriegs. In Österreich massive Regenfälle, da Bilder, die erschüttern, hat sogar schon Todesopfer gegeben in Niederösterreich. Der Wahlkampf ist unterbrochen aufgrund der massiven Regenfälle. Natürlich wird das jetzt alles in den Medien wieder als 1:1 Beleg für die katastrophische Klimaentwicklung auf diesem Planeten gedeutet. Also jedes Wetterereignis, das unerfreulich ist, ist natürlich ein Beweis für den Klimawandel. Jedes Wetterereignis, das erfreulich ist, ist einfach nur Wetter. So wird ja argumentiert. Damit will ich das überhaupt nicht wegwischen in der Dramatik dessen, was es ist. Aber aufgepasst vor allzu weitreichenden und steilen Deutungen. Merz will Kanzlerkandidat werden, doch Söder macht die CDU nervös. Ja, Söder hat sich angeboten, lässt die ganze Welt teilhaben an seiner Abmagerungsdiät. Bewundernswert, fast schon wieder diese narzisstische, schauspielerische Begabung dieses Großperformers der deutschen Politik. Er hat sich ja angeboten als Kanzlerkandidat, allerdings, nach meiner Beurteilung, haben nicht sehr viele darauf reagiert. Nun offensichtlich lesen wir heute Morgen, möchte Friedrich Merz nach der Wahl in Brandenburg sich dann in die Pole Position rücken. Warnt vor Invasoren, Menschenrechtskonvention für Hofer nicht zeitgemäß. Der FPÖ-Politiker Hofer ist der Auffassung, dass man die Menschenrechtskonvention überholen, neu definieren müsste, weil sie eben zum Missbrauch einlädt in asylpolitischer Hinsicht. Ich bin nicht so sicher, ob wir hier die Flüchtlingskonvention abändern müssen. Ich würde eher dafür plädieren, dass man endlich die Asylgesetze ernst nimmt. Das heißt, Asyl nur für Menschen, die an Leib und Leben aufgrund von politischen Eigenschaften bedroht sind. denen kann man Asyl gewähren. Aber das ist eine ganz kleine Gruppe, das ist nicht mal im Prozentbereich von jenen, die jetzt da Asyl sagen an den Landesgrenzen. Zweitens, Schutz auf Zeit für Kriegsvertriebene, nicht Asyl, dauerndes Bleiberecht und auch bei den Sozialleistungen muss man sehr zurückhaltend sein und kein Aufenthaltstitel, kein Asylrecht, keine Bewilligung für die überwiegende, weit, weit über 90-prozentige Mehrheit jener, die aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen. Das ist das Asylrecht. Das muss man umsetzen, das muss man auch umsetzen wollen und braucht nicht immer neue Gesetze. Es braucht nur den Willen, dieses Asylrecht in die Wirklichkeit zu legen. Und lassen Sie mich dazu noch einen letzten Punkt sagen. Man muss sich ja immer wehren gegen den Vorwurf, wenn man Missstände im Asylbereich kritisiert, man sei gegen das Asyl, man sei ein Ausländergegner. Das ist falsch. Das Gegenteil ist richtig. Leute, die diese Missstände, diesen behördlich tolerierten Missbrauch des Asylrechts kritisieren, das sind die, die das Asylrecht retten wollen, die auch die Bereitschaft bei der Bevölkerung bewahren, diese Asyltradition weiterzuführen. Wenn man die Missstände einfach laufen lässt, muss man sich nicht wundern, wenn eben dramatische Forderungen kommen. Jetzt noch nach Revision dieser Flüchtlingskonvention, aber bald wird es dann radikaler und dann wird man sagen, lasst uns die Flüchtlingskonvention gänzlich aufgeben. Das ist nur dann möglich, wenn man eben diesen Missbrauch zulässt. Deshalb muss man all jene loben und nicht kritisieren, die die Missstände an den Pranger stellen. Nicht, weil sie das Asylrecht abschaffen wollen, sondern weil sie eben das Asylrecht retten wollen, indem sie es vor Missbrauch bewahren. Das ist hier der entscheidende Punkt, der viel zu wenig gesehen wird. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily International zum Start in diese neue Woche. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt auf die Lektüre noch der letzten Kapitel dieses Buches hier von Gerhard Schröder und wir werden das dann natürlich intensiv diskutieren, selbstverständlich auch über den Ukraine-Krieg, über Russland, über Putin, über all diese Verrücktheiten in der heutigen Politik. Die Welt spinnt, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht anstecken lassen von diesem Wahnsinn. Die Welt spinnt, aber hier bei Weltwoche Daily versuchen wir jeden Tag die Taschenlampe der reinen Vernunft wieder zum Leuchten zu bringen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da auf diesem Pfad begleiten. Ein großer Ansporn, eine große Ehre, eine große Verpflichtung. Machen Sie es gut. Ich melde mich zurück.